in Berlin wollte ich mal, das muss ich ganz kurz sagen, in Berlin wollte ich mal einen Salat bestellen mit 2 gekochten Eiern. Und im Aargau, da ich herkomme, sagt man zu gekochten Eiern 2 dicke Eier. Und das habe ich dann wirklich gemacht. Ich habe in der Kneipe einen Salat mit 2 dicken Eiern bestellt und die Kellnerin, bitte? Was? Und da fühlt man sich irgendwie einfach im falschen Film, wie ein Depp. Und in solchen Situationen denke ich manchmal an Jens Nielsen, der genau aus solchen Situationen Literatur macht. Viel Vergnügen mit Jens Nielsen.
Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich lese zuerst 2, 3 Texte aus einem Büchlein, das Alles wird, wie niemand will heißt. Kurze Texte. Eine Frau hatte etwas sehr Langes erlebt. Sie wusch sich die Hände und ging aus der Wohnung, um es jemandem zu erzählen. Unten an der Ecke stand ein Mann. »Ich habe etwas sehr Langes erlebt«, sagte die Frau, »und ich möchte es erzählen.« Und sie fing an. Der Mann hörte zu. Nach einigen Jahren legte er sich hin und starb. Aber die Frau hatte noch nicht zu Ende erzählt. Sie stand da und wartete. Nach einiger Zeit kam ein kleines Mädchen vorbei. »Wer ist dieser Mann da auf dem Boden?« »Der ist ein Teil von etwas Langem, was ich erlebt habe«, sagte die Frau. Das Mädchen hörte zu, die Frau erzählte, und das Mädchen wurde größer und älter und alt. Dann legte es sich hin und starb. Aber die Frau hatte noch nicht zu Ende erzählt. Ein alter Mann kam vorbei. »Wer sind diese Toten auf der Straße?« »Die sind ein Teil von etwas, was ich erlebt habe«, sagte die Frau und erzählte weiter. Aber der Mann starb schon nach wenigen Wochen. Inzwischen wurde das Haus, in dem die Frau wohnte, abgebrochen. Die Frau stand an der Ecke und wartete, aber auch die Ecke wurde abgebrochen. Man sagte der Frau, man müsse auch sie abbrechen. Es werde an ihrer Stelle etwas Wichtiges gebaut. Gut, sagte die Frau, aber sie hätte etwas erlebt und wolle es vorher kurz noch jemandem erzählen. Also hörte man kurz zu. Nach und nach starb man. Aber die Frau hatte noch immer nicht zu Ende erzählt. Sie stand da und wartete. Es gibt einen Mann, bei dem ist alles, was in seinem Leben geschieht, es gab einen Mann, bei dem war alles, was in seinem Leben geschah, sofort ein halbes Jahr her. Wenn er sich zum Beispiel verliebte und mit der Frau die Nacht verbrachte, dann war das am anderen Morgen schon ein halbes Jahr her. Der Mann stand dann auf und warf der Frau beim Frühstück vor, seit 6 Monaten nicht mehr mit ihm zu schlafen. Und das sei ihm zu lang. Und es habe alles eine Grenze und er könne schon tolerant sein und verständnisvoll, aber da lasse er einfach nicht mehr mit sich reden. Nach dem Frühstück. Der Mann war vom monatelangen Fasten ganz abgemagert. »Schau mich an«, sagte er zu der Frau mit schwacher Stimme, »ist es das, was du erreichen wolltest? Mich aushungern, ausnehmen, auszehren, ausnutzen, aus... Die Frau aber verstand kein Wort. »Ich gehe«, sagte sie, stand auf und ging zur Tür hinaus. Sofort überfiel den Mann eine große Einzelhaft. Er rannte ihr nach, um sich zu entschuldigen. »Es tut mir leid«, rief er, »und komm zurück und lass uns dein Leben teilen und ich möchte deine Zeit mit mir verbringen.« Aber wie er vor seiner Haustür in dem kleinen Garten stand, sah er die Frau schon mit schwangerem Bauch und mit einem neuen Mann vorbeispazieren. Der Mann wurde grün. 3, 4 Jahre oder so seines Lebens hatte er an eine aussichtslose Beziehung verschwendet. Er holte seinen Mantel und im Jahr darauf ging er aus dem Haus, um einmal eine Zerstreuung zu suchen. Aber schon am Gartentor kehrte er um, weil ihn ein schlimmes Heimweh überkam. überlegte sich ein Partnerinserat. Nein, kein Inserat. Er beschloss stattdessen, sich alles abzuschneiden. Und er schnitt sich alles ab. Aber dann, als er damit fertig war, also gut, sagte er, also gut, ein Inserat. Älterer Herr, nicht wahr, älterer Herr, der sich alles abgeschnitten hat, möchte dich, vielseitig schlank, Parkettboden, 1 Meter, 2 Meter, kennenlernen, eilt. Jahre später, als endlich eine Antwort kam, war der Mann schon sehr, sehr. Er saß hinter seiner Haustür auf dem Fußboden und las ihren Brief. Bin auch nicht mehr ganz jung, schrieb ihm eine trotz allem mit dem Leben nicht unzufriedene Witwe. Wann und wo treffen wir uns? Ich warte auf dich an meinem Rosengartentor, schrieb der Mann mit letzter Kraft auf ein Stück Papier. Morgen, nein, heute, um 5? Um 4. Heute um 3. Um 2? Ich erlaube mir, einen kurzen Text vorzulesen, den Anfangsmonolog von einem Stück, das die Erbsenfrau heißt. Die Erbsenfrau ist die Geschichte einer Frau, die Männer züchtet auf dem Kompost. Und die misslingen ihr und dann recycelt sie und versucht sie zu optimieren, alles auf der Suche nach dem idealen Partner. Und sie ist eine hochbegabte Wissenschaftlerin natürlich, aber sie kann eben doch auch gar nichts, weil die Männer können nicht lesen, sie können sich nicht benehmen und sterben auch ständig weg. Und ich erlaube mir hier, ihren Anfangsmonolog vorzulesen, wenn sie am Morgen früh schlecht gelaunt und frustriert in ihrem Laboratorium erwacht und dann spricht sie das. Ihr Name ist Elvira von... Schon wieder so ein Morgen. Wie hell das immer ist. Der ganze Tag ein einziges Blitzlicht. Alles steht aufrecht, wuchert in die Höhe, alles hüpft. Die Nacht ist auch nicht besser. Stockdunkel, schwer wie Blei, als läge man unter einem Nashorn. Sterne funzeln, der Mond gafft. Ich möchte einmal das Konzept sehen, das dieser Welt zugrunde liegt. Tag und Nacht und so Leben und Tod, nein, also wirklich, das ist doch recht einfältig. Ich versuche es zu optimieren, sonst wäre mein Leben ganz, ganz, ja, noch schlimmer. Weil ich leide schon an dem, wie alles nicht ist. Was ich schon alles hatte fast. 213 Männer aus 139 Zuchten. 106 von ihnen sehr gut, tadellos. 35 taugten auch als Väter, 9 als Trauzeugen, 80 Männer eigneten sich als Verwandte, Musiker gab es, Entfesselungskünstler, Skilehrer, Weinkenner, Schwertkämpfer, nur 14 insgesamt, die gar nicht lebensfähig waren. Nur 3 erwiesen sich als völlig unbelehrbar. Nur einer wollte nichts mit mir zu tun haben. Ich hätte ihn ja gehen lassen, aber er kam auch nicht weiter als die anderen. Dann habe ich ihn natürlich nicht recycelt, sondern ganz entsorgt. Ich kann einfach keine Männer, sie misslingen mir. Gehen ein, gehen aufeinander los, nehmen sich das Leben. 307 Feldversuche insgesamt zu allen nur denkbaren Lebensentwürfen. Und wozu? Was habe ich von all den Mühen? Einen Kompost, der immer größer wird. Stapelweise Protokolle, verätzte Hände von den Chemikalien, Mutationen an den Füßen, aber keine Dauer, keinen Beistand, keinen Begleiter. Ich mit mir. Nichts will mir gefallen, nirgends will ich bleiben. Niemand redet mit mir, sogar der Regen fällt an mir vorbei. Der Schnee weiß nicht, was er auf mir soll, er schmilzt nicht. Er vergisst, was er ist, wenn er auf mir liegt. Was soll ich denn mit mir allein? Alleine bin ich langweilig. Mein Hals ist zu lang, meine Stimme sagt den ganzen Tag dasselbe. Meine Beine haben vor Langeweile ein Gespräch angefangen. Und ich habe Druck, mich zu bessern vor lauter, ja, von ist mir schlecht, mir ist strukturell schlecht. Mein Verstand ist am Versanden, mein Herz hat vor lauter Mangel aufgehört. Nur ab und zu noch schlägt es ein paar Mal, als hinge es allein in einem leeren Turm. Mein Körper ist kein Haus mehr. Ich wohne außerhalb von mir und alles um mich her sieht aus wie ich. Ich gehe hier rum, ich habe mein Labor hier eingerichtet, ich forsche, mache vorwärts, mache Männer. Wozu? Mal sehen, was auf dem Kompost gewachsen ist. Ha, ja, ein neuer Mann. Immerhin. Bravo, Elvira von, wir sind stolz auf dich. Also wir, ja. Also, ja, ich lese eine Geschichte vor, die dauert vielleicht so 10-12 Minuten zu lesen. Die heißt El Loco, das heißt der Verrückte auf Spanisch. Lieber Besucher der Wildnis, wenn Sie in der Wildnis der Sierra Nevada unterwegs sind und dort campieren, könnten Sie Bären begegnen. Bitte beachten Sie dazu dringend folgende Verhaltensregeln. Erstens, füttern Sie niemals einen Bären. Zweitens, lassen Sie auf dem Areal, wo Sie campieren, keine Nahrungsmittel offen herumliegen. Lassen Sie noch besser gar nichts offen herumliegen, was nach etwas riecht. Lassen Sie am besten überhaupt nichts herumliegen, auch wenn es nach gar nichts riecht. Weil das, wovon Sie glauben, es rieche nach gar nichts, riecht für eine Bärennase unwiderstehlich interessant. Drittens, vergraben Sie nichts, was nach etwas riecht, um es vor Bären zu schützen. Es hat keinen Sinn, der Bär gräbt es wieder aus. Außer Sie seinen Willens, 4 Fuß tief in den steinigen und knochenharten Boden zu graben. Viertens, lassen Sie auf keinen Fall irgendetwas liegen, was nach etwas riecht, in Ihrem Auto zurück. Lassen Sie auch nichts, was nach nichts riecht, in Ihrem Auto zurück. Der Bär zögert nicht, in Ihr Auto einzubrechen, um an das, was nach nichts riecht, heranzukommen. Fünftens, an einigen Orten in der nicht so ganz wilden Wildnis gibt es designierte Plätze, an denen Sie campieren können. Dort finden Sie lange, zentnerschwere, ausgeklügelt verschließbare Eisentruhen. Verschließen Sie bei Nacht alle Ihre Sachen in diesen Truhen. Sie sind der weltweit einzig bärensichere Ort, abgesehen von der Hohen See. Lieber Besucher der Wildnis, bitte verstehen Sie zu diesen Regeln noch einmal Folgendes. Der Bär mag gerne Dinge riechen. Seine Nase führt ihn zuverlässig. Er riecht auch Dinge, die nach gar nichts riechen. Der Bär hat immer Hunger. Er sucht in seinem Hunger nach allem, was er riecht. Er findet alles, was er sucht. Er öffnet alles, was er findet. Und er frisst alles leer, was er geöffnet hat. Ausnahmen sind keine bekannt. Nährwert und Giftklasse kümmern ihn nicht. Sie spielen einfach keine Rolle. Ungefähr so oder auch genauso standen die Anleitungen zum Umgang mit Bären auf einer Tafel, wo ich mein Auto hatte stehen lassen. Das fiel mir jetzt wieder ein, vielleicht durch den Geruch meines Abendessens, das über dem Feuer briet. Und dass ich trotz der Hinweise den größten Teil meiner Sachen im Kofferraum und im Interieur des Wagens hatte liegen lassen. Es hatte sich eben verschiedenste Dinge dort angesammelt, denn ich wohnte jetzt schon eine Weile im Auto. Es sah darin etwa so aus wie in einem sehr engen, unaufgeräumten Zimmer. Kleider und ein Badetuch hingen an einer Schnur zum Trocknen oder Auslüften. Nahrungsmittel lagen auf dem Beifahrersitz, Decken, Kerzen, Bücher auf dem Rücksitz, Schuhe und Holzkohle auf dem Boden. Einen Liegestuhl hatte ich, den ich allerdings Lesestuhl nannte. Einen Schirm, eine Gaslaterne, Landkarten, Tannzapfen, Wein. Sogar allerhand Werkzeuge hatte ich nach und nach angeschafft. Inzwischen hatte ich auf einer Anhöhe in der nicht ganz so wilden Wildnis ein paar Steine zusammengetragen, ein Feuer gemacht und ein verrostetes Gitter auf die Glut gestellt. Darauf legte ich etwas Alufolie und grillierte Fisch und Gemüse und aß beides mit Olivenöl und Salz. Dazu trank ich Wein aus einer Flasche. Das Zelt war aufgestellt, die Luft war nicht mehr mild, es würde eine kalte, aber nicht eisige Nacht werden. Niemand hätte da behaupten können, ich wüsste nicht, wie es mir gut gehen lassen. Nach dem Essen saß ich in Ruhe da auf einem Stein und schaute zu, wie erst das Land und dann der Himmel langsam dunkel wurde. Ich legte etwas Holz nach, ein Feuer fing noch einmal an zu brennen, dann ließ ich die Flammen kleiner werden und allmählich verschwinden, hüllte mich in einem Schlafsack ein, setzte mich noch näher an die Feuerstelle, schaute die Sterne an und hörte der Stille zu. Das Land war jetzt fast schwarz geworden und die Bäume nur noch als Umrisse sichtbar. Hin und wieder war ein Geräusch zu hören, von einem Tier vielleicht, aber nicht sehr oft. Und einmal fuhr eine unverständlich langgezogene Sternschnuppe über fast den ganzen sichtbaren Himmel. Sie glühte so lange und weit, dass ich beinahe Zeit gehabt hätte, ihr eine Frage zu stellen. Aber ich behielt die Frage für mich, so wie es sich für gewisse Dinge eben ziemt. Und nach einiger Zeit war ich über dieser Frage ganz klein geworden und ich bemerkte, dass ich zusammengekauert da saß. Wie viele Arten es doch gibt, da zu sitzen, dachte ich. Das stolze Sitzen, das heitere Sitzen. Und dass wohl jede Gefühlslage eine Art zu sitzen hervorbringt. Und darüber fiel mir plötzlich ein, wie meine Verlobte einmal dagesessen war, mir gegenüber in einem Lehnstuhl, sehr früh am Morgen, in einer Aufnahmestelle für psychiatrische Notfälle, gegen Ende also. Eine dritte Person war anwesend, man könnte sagen, eine Fachperson. Bei ihr hatte ich für sie um Aufnahme gebeten, genauer für uns beide, für eine Nacht. Und ich hörte diese Person sagen, dass man meiner Bitte nicht entsprechen könne. Der Zustand meiner Verlobten sei zu ernst für diese Institution. Man könne die Verantwortung für sie nicht übernehmen. Ich habe diese Antwort nie wirklich angezweifelt. Ich finde auch, die Verantwortung ist zu Recht bei mir geblieben. Und doch weiß ich bis heute nicht wirklich, was dieser Satz bedeutet hat. Aber wie mir jetzt einfiel, hatte mich die Antwort gar nicht überrascht. Vielleicht hatte ich nicht einmal mehr richtig zugehört, denn ich schaute die Fachperson nicht an, als sie sprach. Stattdessen schaute ich meine Verlobte an, wie sie mir schweigend gegenüber saß und sich mit einer Hand an den Kopf und in ihre kurzen Haare griff, auf eine verzweifelte, aber dennoch weiche Art und ganz langsam. Und ihre Hand dort oben blieb, wie um noch einmal nach etwas zu tasten, was schon verloren war. Und die Hand irgendwann wieder herunterkam und ebenso langsam und dann bei der anderen liegen blieb, die auf ihrem Schoß lag. Während ihr Blick so aussah, als hätte er noch etwas schwach erfasst, was zwischen ihr und mir im Raum hing. Und die Augen, aus denen dieser Blick kam, traurig waren, aber noch ein wenig strahlten, als wäre es einfach nur sehr spät am Abend. So schwer, so getroffen war ich von diesem Blick, dass ich gleichzeitig vor Angst und Liebe zitterte. Es war mir, als hätte sie in diesen Augenblicken und über dieser Antwort die letzte Hoffnung aufgegeben. Und auch wenn es ganz ungehörig war, mir kam El Loco in den Sinn. Es gibt eine kleine Zeichnung von Picasso, sie heißt El Loco. Und sie zeigt eben einen Loco, wie er schmächtig auf dem Boden sitzt, ganz verloren und in großer Not. Und trotzdem ist in seinem Gesicht noch Freundlichkeit. Vielleicht, weil ein kleiner Hund noch bei ihm liegt. Er schläft ruhig auf seinem Schoß. Ich würde sagen, der Hund liegt dort, weil er vertraut. Und weil er durch den Wahnsinn seines Herrn mit Mühelosigkeit hindurchsieht. Auf das Eigentliche. Seit ich diese Zeichnung als Kind in einer Ausstellung gesehen hatte, mochte ich sie gern. Ich weiß nichts mehr sonst von dieser Ausstellung, außer dass sie Picassos Frühwerk zeigte. Ich ging zwar durch die anderen Räume, aber immer wieder kam ich zurück zu dieser Zeichnung, um sie noch einmal anzuschauen. Bis mein Vater sagte, es sei Zeit zu gehen, und wir uns zusammen auf den Weg machten, und ich ihn fragte, ob man diese Zeichnung kaufen könne, und wenn ja, ob ich sie vielleicht haben könnte. Er wusste es nicht mit Sicherheit zu sagen, meinte, dass sie wahrscheinlich jemandem gehöre, vielleicht sogar einem anderen Museum und hier nur leihweise zu sehen sei, und dass, wenn sie auch zu kaufen wäre, sie doch so unbezahlbar teuer sein müsste, dass wir sie uns nicht leisten könnten. Also nahm ich mir vor, falls ich je viel Geld besitzen sollte, ich versuchen würde, diese Zeichnung zu ersteigern. El Loco. Und nach all den Jahren, ich hatte gar nicht ständig, nicht einmal oft, aber immer wieder mal an sie gedacht, saß ich jetzt meiner Verlobten gegenüber zu einem der letzten Male. Und sie war El Loco geworden. Sie sah so aus, wie die Gestalt in dieser Zeichnung, verloren und in großer Not. Und trotzdem noch mit Freundlichkeit. Und so hatte ich die Zeichnung, die ich immer haben wollte, plötzlich bei mir. Zu einem schlimmen Preis. Und seit damals möchte ich die Zeichnung nicht mehr haben. Also, haben wir noch Zeit? Ja. Ich lese noch zwei Sachen vor. Mal sehen, einen Monolog aus einem Stück, das Tag der Dachse heißt. Tag der Dachse ist die Geschichte von vier Männern, die auf einem Friedhof einzeln auftauchen. Sie wissen weder, wer sie sind, noch woher sie kommen, noch weshalb sie da sind, noch dass es ein Friedhof ist, wo sie sind, und finden im Verlauf des Stücks Stück für Stück heraus, dass sie sich kennen, dass es hier ein Friedhof ist, dass es sich um eine Beerdigung handelt, dass es eine Frau ist, die sie beerdigen, und dass sie am Ende, kommt dann auch darauf heraus, auf dem Gewissen haben. Und es gibt auch eine Passage, wo alle vier Männer dann erzählen, wie diese Frau, die zusammen in einer WG lebten, allen vier Männern einen Übernamen gab anhand einer Geschichte. Sie haben also alle seltsame Namen. Diese Figur, die hier spricht, heißt Heinrich der Große. Und er erzählt, wie diese Frau, die sie allmählich wieder kennenlernen als Tote, diesen Übernamen für ihn gefunden hat. Es war, glaube ich, so, ein Sommerabend, es war Jahrmarkt. Überall waren Menschen. Ich war auch dort. Ich kam zu einem, wie sagt man, um etwas zu essen. Und sie stand dort. Sie hatte eben eine Bratwurst bestellt. Sie hatte sie sogar schon in der Hand und in der anderen ein Stück Brot. Und keine Hand frei, um nach dem Portemonnaie zu greifen, wie sie sagte. Später fand ich heraus, sie hatte gar kein Portemonnaie. Sie hatte Hunger. Jedenfalls habe ich ihr die Wurst bezahlt und ein Getränk mit Geld, das habe ich gern getan. Und aß sie diese Bratwurst mit einer solchen, als hätte sie seit Tagen. Und eine Zuckerwatte, sagte sie noch mit dem letzten Zipfel Wurst im Mund. Gut, gingen wir dahin und sie ließ sich eine Zuckerwatte drehen. Die war so groß, dass es aussah, als ginge eine rosarote Wolke zu Fuß über den Jahrmarkt. Und ich sagte, ich würde ihr noch eine Blume schießen, wenn sie möchte, an der Schießbude. Lieber eine Puppe, sagte sie. Also sind wir zu einer Schießbude gegangen und ich habe ihr eine Puppe geschossen. Und als sie die schon in der Hand hatte, bat sie mich, die Puppe zu erschießen. Erschieß die Puppe, sagte sie. Also musste der Schießbudenbesitzer die Puppe noch einmal an die Wand stellen. Wo soll ich denn, fragte ich. Und sie sagte, ins Gesicht. Also schoss ich der Puppe ins Gesicht. Nochmals, sagte sie, also schoss ich noch einmal. Nochmals, sie wurde ganz froh. Schieß ihr in den Hals, rief sie. Schieß in die Beine, in die Arme, in den Bauch. Ja, Und so schoss ich die Puppe kaputt. Das hat mehr gekostet, als sie zu bekommen. Und sie freute sich so. Sie sagte, die Puppe sei jetzt ihr Glücksbringer. Und ich sei Heinrich der Große, ihr Schützenkönig. Also, ich lese noch einen Text vor, der heißt Vorstellung. Mal sehen. Ich gehe der Straße entlang. Gegen Abend kommt ein Theater auf mich zu. Ich stehe still und lese. Letzte Vorstellung steht. Hier, sagt jemand und hält mir eine Eintrittskarte hin. Nehmen Sie, gehen Sie ins Theater, es lohnt sich. Ich habe leider keine Zeit. Ja, ich habe leider auch keine Zeit, sage ich, und nehme die Karte an. Ich gehe zum Eingang, aber der Eingang weicht mir aus. Ich warte, bis er einen Moment nicht aufpasst und schlüpfe hindurch. Dann gehe ich durch das Foyer, nach oben, zur Garderobe, in den Theatersaal, nach vorne, nach rechts, vorderste Reihe Balkon. Ich setze mich und halte den Kopf gerade. Der Stoff auf den Armlehnen fällt mir auf, ist weich, wenn ich ihn mit der Hand nach vorne streiche, ist borstig, wenn ich ihn nach hinten streiche, ist so oder so rot. Ich stehe auf, prüfe mit der Hand das Sitzpolster, nach vorne weich, nach hinten borstig. Ich schaue mich im Zuschauerraum um, es sind noch andere da. Zwei Krähen fliegen durch den Raum. Sie verschwinden hinter der Bühne, das Licht geht aus, ich setze mich, den Kopf gerade, die Hände auf den Armlehnen, die Vorstellung beginnt. Wer da? Ja, also, ich, kommt mir in den Sinn. Ich da. Dann wird mir schon undeutlich, ich schlafe ein, wache wieder auf, der Schorf an meiner Kopfhaut beginnt mich zu jucken, ich kratze mich. Die Wörter kommen von der Bühne wie eine Flüssigkeit in mein Ohr. Jemand summt mir ein Lied vom Parkett aus, wie mir scheint. Ich lehne über die Balustrade, etwas Schorf fällt ins Parkett. Ich schaue hinunter, eine Frau sitzt dort, direkt unter mir, im schulterfreien Kleid. Hallo, sind Sie das, Mina? Sind Sie eingewandert? Der Schorf liegt auf ihren Schultern, hält sich an ihrer Haut fest. Der Vorhang fällt. Applaus. Ja, das Stück ist arg gekürzt worden, denke ich. Hallo, Mina, sind Sie die, die summt? Aber sie hört mich nicht. Ich schaue nach vorne, der Vorhang hängt dort, hängt zwischen uns und dem Grund, weshalb wir da sind. Der zweite Aufzug beginnt. Ich muss mich wieder kratzen. Schorf fällt ins Parkett. Ich lehne mich nach hinten, aus Rücksicht, halte den Kopf gerade. Ich streiche das Polster der Armlehne nach hinten, schaue wieder auf die Bühne. Die Szene steigt zu mir hoch wie ein Wasserspiegel. Ich versuche, die Wörter zu hören, versuche, weil das misslingt, die Töne zu kennen, das Gewicht der Stimmen. Schon wieder Applaus. Dritter Aufzug. Ich kratze mich. Kann kaum mehr hören, was geschieht. Lehne mich wieder über die Balustrade. Kann plötzlich sehr deutlich hören. Die Frau im Parkett wischt sich etwas mit der Hand von den Schultern. Haut streicht über Haut. Ich flüstere ihr zu. Hallo! Verstehen Sie? Hallo! Nichts. Hallo! Sag ich. Psst! Sagt ein Zuschauer. Sein! Sagt ein Schauspieler. In dem Moment löst sich meine Zunge aus meinem Mund und fällt der Frau in den Nacken und wächst an. Die Frau greift sich mit der Hand in den Nacken, da wächst ihre Hand mit der Zunge zusammen. Mit der Hand im Nacken schaut sie zu mir hoch. In dem Moment löst sich mein rechter Arm und fällt der Frau ins Gesicht und wächst an. Die Frau greift mit der freien Hand nach dem Arm in ihrem Gesicht, da wächst ihre Hand mit dem Arm zusammen. Die Frau will mir etwas sagen. Ich warte, höre hin, verstehe sie aber nicht. Sie redet wie Wasser. Unsere Blicke treffen sich. Dann fällt ihr ein Stück meiner Haut in die Augen. Hallo, ich bin es, will ich ihr sagen, aber meine Lippen fransen ab und fallen der Frau auf die Schultern und wachsen an. die Frau mit meiner Zunge im Nacken, ihrer Hand an der Zunge, meinem Arm im Gesicht, ihrer Hand an dem Arm, meiner Haut in den Augen, meinen Lippen auf den Schultern, steht auf und dreht sich um. Vielleicht will sie gehen. Mein Auge fällt heraus, fällt der Frau auf die Brust und wächst an. Jetzt fällt meine andere Hand ab und wächst der Frau an die Stirn. Warten Sie, denke ich, ich möchte Ihnen dringend sagen. Ich stütze mich mit den Ellbogen auf und klettere mit was ich noch bin auf die Balustrade. Dabei löst sich mein linkes Bein und fällt auf den Sitz, von dem sich die Frau erhoben hat. Die Frau schwankt, ihre Knie berühren das Bein und wachsen an. Sie schwankt nach hinten, mein Becken löst sich und fällt zusammen mit meinem anderen Bein auf die Oberschenkel der Frau und wächst an. Die Frau will nach ihrer Handtasche greifen, aber sie kann sich nicht mehr bewegen. Jetzt fällt mein Kopf ab. Er rollt ein kurzes Stück über die Balustrade. Das ganze Theater dreht sich und stürzt nach oben. Mein Kopf fällt in den freien Platz neben der Frau. Ich sehe sie jetzt in einem ganz anderen Licht. Die Frau neigt sich unter meinem Gewicht leicht zu mir herab. Über uns auf der Balustrade liegt mein Rest. Noch eine Bewegung und mein Rest fällt der Frau auf den Rücken und wächst an. Die Frau mit meiner Zunge im Nacken, ihrer Hand an der Zunge, meinem Arm im Gesicht, ihrer Hand an dem Arm, meiner Haut in den Augen, meinen Lippen auf den Schultern, meinem Auge auf der Brust, meiner Hand an der Stirn, meinem Bein an den Knien, meinen Hüften auf den Schenkeln und dem Rest auf dem Rücken, sinkt zur Seite, sinkt auf meinen Kopf. Ihre Lippen wachsen mit meinem Mund zusammen. »Oder nicht sein«, sagt der Schauspieler. »Psst«, sagt der Zuschauer, »das ist hier die Frage.« »Was?«, sag ich, »was ist die Frage?« »Psst«. »Kommen Sie«, sag ich zu der Frau zwischen zwei Küssen, »kommen Sie mit, wir wollen weg, bevor sie wendet.« »Bevor sich was wendet?«, fragt sie mich. »Ja, alles«, sag ich, »bevor sich alles wendet. Ich bitte Sie, Sie schöne, schulterfreie Frau, wir könnten alles abwenden. Wir könnten es umgehen, wir könnten Kuchen bestellen, wir könnten Vorfahren haben oder eine Münzsammlung.« Sie zögert. »Kommen Sie«, sag ich, »kommen Sie mit zum Bahnhof. Ich kaufe Ihnen ein Los. Ich kaufe Ihnen mein Los. Wir fahren zum Stadtrand, zum Ausufern, zum Endlagern. Wir wollen uns besiedeln, schnell, bevor es noch schlimmer kommt. Psst. Ich zupfe sie am Arm, ziehe, zerre, aber sie will nicht, sie versteht nicht. »Ich bin deswegen hier«, sagt sie und macht sich von mir los.
»Was?
Weswegen?« »Ja, ich bin hier, damit es noch schlimmer kommt, damit es sich wendet. Deshalb bin ich gekommen. Das ist hier der Sinn. Und Sie?«
»Ich? Nein, ich bin, ich stehe auf zum Gehen.«
Das ganze Theater ist eine Flüssigkeit geworden. Ich werde auf Sie warten, Mara, Mona, Mina, im Wartesaal. Verstehen Sie? So kommen Sie, sobald es noch schlimmer kommt, oder wann Sie wollen, oder sobald Sie können. Bis gleich. Ich gehe durch die Sitzreihe, pardon, Entschuldigung, hinaus. Zur Garderobe, hinunter, ins Foyer, durch den Ausgang, auf die Straße, auf den Weg. Es regnet. Ich gehe links, und dann links, und dann links, und dann links, und dann links. Eine Geschichte mit dem Titel »Egal«. Es gibt ein kleines Mädchen. Das Mädchen heißt »Egal«. Das Mädchen sitzt in einem kleinen Zimmer auf dem Boden. Es ist still im Haus. Das Mädchen schaut auf die Tür. Den ganzen Tag lang schaut es auf die Tür und die ganze Nacht. Früh am Morgen hört es Schritte auf dem Flur. Die Schritte stolpern, die Schritte nähern sich, die Schritte stolpern. Sie fallen hin und fluchen, stehen wieder auf, lachen, gehen weiter und bleiben stehen. Die Tür öffnet sich, die Schritte stehen da,
Sie sehen aus wie zwei Schatten. Sie kommen in das kleine Zimmer herein, sie nehmen Messer und Schere hervor und sie öffnen das Mädchen an der Seite. Dann tragen sie das Essen in das kleine Mädchen hinein. Sie tragen die Geschenke in das kleine Mädchen hinein. Sie tragen die Möbel hinein. Sie tragen das Zimmer hinein, das Haus, das Land und den Tag. Jetzt sind das Essen und die Geschenke und die Möbel und das Zimmer und das ganze Haus und das ganze Land und der ganze Tag in dem kleinen Mädchen. Auch die zwei Schatten gehen jetzt hinein. Sie machen das Mädchen von innen her zu und sie setzen sich in die Möbel und sie essen und singen und feiern das Leben. Und das Mädchen sitzt im Dunkeln. Es schaut hinaus in die Nacht und redet leise mit seiner Haut. Ja, noch eine letzte Geschichte kurz. Ein Mann stand in einem Park im Rasen und fiel langsam um. Eine Frau kam vorbei. Sie blieb stehen und, Vorsicht, mein Herr, Sie fallen.
Ja, ich weiß, sagte der Mann, der umfiel.
Ja, erlauben Sie, dass ich Sie halte, sagte die Frau und bückte sich leicht zu ihm hinunter.
Der Mann, der umfiel, wehrte ab. Erzählen Sie mir stattdessen, sagte er, erzählen Sie Ihr Leben.
Die Frau zögerte, sie schaute auf die Uhr und überlegte. Gut, sagte sie, und erzählte es. Der Mann, der umfiel, hörte zu. Manchmal musste er lachen, manchmal musste er weinen, und manchmal weinte auch die Frau. Als sie alles erzählt hatte, war die Saison zu Ende. Der Mann war weit gefallen und die Frau hatte sich weit gebückt.
»Es ist Herbst«, sagte der Mann, »heiraten Sie mich?«
»Ja, gut«, sagte die Frau. Sie ging tief gebückt über den Rasen, um den Priester zu holen.
»Richte dich auf, mein Kind«, sagte der Priester.
»Es geht nicht«, sagte sie, »kommen Sie schnell, ich heirate.« Sie führte den Priester zu ihrem Verlobten in den Park.
»Er fällt«, sagte der Priester. »Gestatten Sie, dass ich ihn halte.«
Aber der Mann wehrte ab. »Vermählen Sie uns schnell.« Der Priester bückte sich und vermählte sie.
»Sie dürfen die Braut jetzt küssen.«
Seine Lippen berührten ihren Mund. Ihr weißes Haar berührte das Gras.
»Wir wollen ein Kind machen«, sagte die Frau.
»Gut«, sagte der Mann, und sie machten ein Kind. Sagte der Priester und ging gebückt davon.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und schönen Nachmittag.